Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Hallo, ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Hallo, Frau Münkel.
Schön, dass Sie hier sind. Frau Weidenfeld, wir haben es gerade zusammen hier in den Nachrichten gehört. Kurz vor der Sendung kam die Nachricht, dass Daniel Barenboim als Generalmusikdirektor der Staatsoper Unter den Linden zurücktritt. Und vielleicht haben Sie, die Sie zuhören, das ja auch schon mitgekriegt. Frau Weidenfeld, geht da ein ganz großer für Sie?
Ja, absolut. Und es geht eben nicht nur ein großer Dirigent, ein großer Musiker, ein großer Freund, auch moderner ernster Musik, sondern es geht eben auch jemand, der in Berlin doch sehr viel geprägt hat in den vergangenen Jahrzehnten, zum Beispiel mit dem Pierre Boulez-Saal, also einem wirklich großartigen neuen Konzertort für kleinere Kammerkonzerte. Es geht eben jemand, der auch sehr viel getan hat, natürlich für die Aussöhnung von Israelis und palästinensischen Musikern. Also das ist, glaube ich, schon eine Prägung, die weit über die Oper hinausgeht.
Ich merke schon, ich habe da eine richtige Barenboim-Kennerin zu Gast.
Naja, geht so.
Aber haben Sie dann auch, aber so höre ich zumindest raus, dann auch Konzerte von ihm verfolgt? Waren Sie selber in Konzerten von Daniel Barenboim?
Ja, bei uns ist es so, dass mein Mann der große Musikfreund ist und ich gehe immer mit und höre dann auch interessiert zu. Also ich bin jetzt keine große Expertin, aber ich glaube eben schon, dass man bewerten kann und auch bewerten muss, was Daniel Barenboim eben nicht nur für zeitgemäße Interpretationen klassischer Werke getan hat, sondern eben auch für Berlin als Musik, als Opern, als Konzertstandort. Und das ist, glaube ich, ganz großartig.
Ja, und wir sind hier, um die Themen dieses Tages aufzugreifen, zu sortieren. Deutschland liefert jetzt doch Panzer direkt an die Ukraine. Da sind wir von der Musik dann doch wieder plötzlich in einem ganz anderen Gefilden und wir schauen auch da gleich drauf. Schön, dass Sie zuhören, egal ob Sie heute am Dreikönigstag einen Feiertag haben oder nicht. Jetzt also doch. Deutschland will bis zu 40 Marder-Panzer an die Ukraine liefern und Deutschland hat da quasi nachgezogen. Die USA und Frankreich haben schon vorher angekündigt, Panzer liefern zu wollen. Dafür gibt's Applaus, auch für Deutschland, aber nicht alle sind ganz komplett zufrieden. Der Grünen-Politiker Anton Hofreiter zum Beispiel hat so reagiert.
Es gibt sicher eine Abstimmung, aber es gibt halt auch das Problem, dass Deutschland das größte und wirtschaftlich mächtigste Land ist innerhalb der Europäischen Union, in Europa nicht die Führung zeigt, die von Deutschland erwartet wird. Und deshalb hat es zum Glück Frankreich übernommen.
Frau Weidenfeld, Anton Hofreiter wirft da ja Deutschland schon auch noch mal sehr deutlich vor, eben die Führung nicht übernommen zu haben. Ihr vermisst also deutsche Führung. Geben Sie ihm da recht?
Ich gebe Ihnen recht, dass Deutschland die Führung nicht übernommen hat, aber ich vermisse diese Führung nicht. Ich glaube, dass Deutschland sehr, sehr gut beraten ist, gerade in militärischen Dingen keine Führungsrolle zu beanspruchen und die auch nicht zu übernehmen. Also da kann ich mir im Grunde auch gerade in Bezug auf Osteuropa nicht vorstellen, wie Deutschland da glaubwürdig und auch gut eine Führungsrolle übernehmen könnte.
Und wir wollen das auch noch mal einschätzen lassen von unserem Hauptstadtkorrespondenten Frank Kapellan. Herr Kapellan, es gab ja auch ganz konkret an diesem nicht gleichzeitig kommunizieren ziemlich Kritik. Und Sie haben jetzt gerade die Regierungspressekonferenz verfolgt. Was war denn da die Erklärung dafür, dass Deutschland sich nicht mit den USA und Frankreich abgestimmt hat, sodass sie dann geschlossen an einem Tag sagen können, ja, wir liefern mal alle Panzer?
Naja, das wurde von vornherein in Abrede gestellt, dass es da keine Abstimmung gegeben hätte. Der Regierungssprecher Steffen Seibert, also ein enger Vertrauter
Steffen
von Bundeskanzler
Hebestreit,
Olaf
oder?
Scholz, der hat das dann noch... Unglaublich, das ist immer noch passiert. Steffen Hebestreit, ja, der hat das nochmal betont und hat gesagt, eben, dass das eng abgestimmt gewesen sei. Der Kanzler hat ja auch gestern Abend nochmal mit Joe Biden, mit dem amerikanischen Präsidenten, telefoniert und man habe über diese ganze Panzerfrage und auch über die Lieferung des Patriot-Luftabwehrsystems habe man schon seit Mitte Dezember gesprochen. Da kann man allerdings dann meiner Ansicht nach doch einige Fragezeichen machen. Und Ihre Eingangsfrage war ja auch, warum kann man sich nicht dazu durchringen, das dann gemeinsam zum selben Zeitpunkt dann auch bekannt zu geben? Und das deutet meiner Ansicht nach dann doch eher darauf hin, dass da Olaf Scholz immer wieder doch auf der Bremse gestanden hat und gedrängt werden musste. Und es sprach ja im Grunde doch Bände, dass Emmanuel Macron ausgerechnet 2 Tage vorher seine Entscheidung öffentlich gemacht hat, leichte Kampfpanzer, Spähpanzer, französische, an die Ukraine zu überstellen. Da hat er für mein Empfinden den Kanzler schon ein wenig bloßgestellt, so nach dem Motto, wir gehen voran, wir haben die Initiative ergriffen. Und was Frau Weidenfeld eben sagte, sehe ich im Prinzip auch so. Deutschland ist gut beraten, keine militärische Führungsrolle zu übernehmen, aber Deutschland hat das getan. Es gab Erklärungen des Kanzlers, es gab eine Rede der Bundesverteidigungsministerin vor wenigen Monaten, die eben diese militärische Führungsrolle für sich in Anspruch genommen hatte. Und da stellt sich die Frage, warum geht dann Deutschland nicht voran und warum macht es dann immer wieder den Eindruck, als würde Olaf Scholz den Entscheidungen der anderen, insbesondere der Amerikaner, hinterherlaufen?
Ich sehe das ähnlich wie Sie. Ich habe eben nur so ein bisschen das Gefühl, und ich will es auch gar nicht erklären, das kann man ja nicht. Aber ich glaube, dass es eben natürlich in Frankreich eine andere, auch innere Dynamik gibt und dass Frankreich natürlich im Gegensatz zu Deutschland auch nicht in den vergangenen Wochen darüber diskutieren musste, welcher unserer Panzer eigentlich fährt und welcher nicht fährt und welcher in der Reparatur ist und ob man dann in einer solchen Situation gerne dabei ist, dass man sagt, wir liefern das, was wir haben, was nicht fährt, dann doch auch gerne denen, deren Befreiung uns ein Anliegen ist. Das kann man ja eben nicht gut begründen, nicht gut erklären, aber es mag ein Punkt sein. Und der andere ist eben ganz sicherlich der, dass Olaf Scholz und die Bundesregierung sich natürlich versuchen zu positionieren für eine irgendwann ja mal stattfinden müssende Verhandlungsrunde und Gesprächsrunde und dass man da dann eben möglicherweise auch einer der Gesprächspartner ist, der eben so etwas wie einen Waffenstillstand, was auch immer, mit voranbringen kann. Das spielt, glaube ich, in diesem Kalkül auch eine Rolle.
Und ich finde ja auch, oder mir wird in den Kommentaren, die ich jetzt gelesen habe, auch ein bisschen zu wenig anerkannt, dass da ja doch jetzt deutlich mehr passiert, als zum Beispiel im Dezember passiert ist. Also ich erinnere daran, da haben die USA ja angekündigt, Patriot-Abwehrraketen an die Ukraine zu liefern. Und da gab es einige Stimmen, die haben gesagt, das wäre jetzt ein total guter Zeitpunkt für die deutsche Regierung, sich dran zu hängen, um eben nicht vorpreschen zu müssen, aber um sich dran zu hängen und eben auch was zu liefern. Und jetzt hängt sich Deutschland dran und dann ist es auch wieder nicht recht, weil es zu spät ist, weil es zu langsam ist, weil Deutschland nicht die Ersten waren. Also da frage ich mich manchmal, ob wir nicht auch mal auf das schauen sollten oder das anerkennen sollten, dass funktioniert.
Ja, ich bin mir nicht so sicher und da würde mich total interessieren, Herr Kapellan, wie Sie das einschätzen. Ich bin mir nicht so sicher, ob dieses sich dranhängen wirklich eines ist, das eben heißt, wir stolpern immer hinterher oder ob das eben nicht wirklich auch so ein Punkt ist, wo man sagt, es gibt so langsam jedenfalls bei den Ländern, die die Ukraine unterstützen, die sie offen unterstützen, auch das Gefühl, wir möchten gerne haben, dass die Ukraine den Krieg gewinnt. Das ist ja etwas, wo sich Olaf Scholz auch immer gedrückt hat und immer gesagt hat, naja, sie sollen den nicht verlieren und so soll es nicht gehen, Russland soll nicht gewinnen. Aber dass es eben jetzt doch ein zunehmendes Engagement auch dafür gibt, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen kann.
Wie sehen Sie das, Herr Kapellan?
Ja, sicherlich. Das merkt man ganz deutlich, das glaube ich auch. Und man spürt auch sicherlich, man hat ja jetzt Versuche unternommen, Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen, dass das nicht funktioniert. Der Krieg ist festgefahren, man muss sich jetzt auf eine Frühjahrsoffensive vorbereiten. Und genau das macht man jetzt mit den Lieferungen von Panzern westlicher Bauart. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Moment gewesen, dass man erkannt hat, man kommt nicht weiter. Es gibt keine Chance, den Konflikt, den Krieg jetzt so zu beenden durch Verhandlungen. Und da muss man dann eben nochmal militärisch nachlegen. Was die Patriots allerdings angeht, dass wir da hinterherhinken, da kann ich erzählen davon, dass ich kurz vor Weihnachten mit der Verteidigungsministerin in der Slowakei gewesen bin. Und da hat sich nach dem Zelensky-Besuch in Washington ja genau die Frage gestellt, können wir nicht und sollten wir nicht auch deutsche Patriot-Luftabwehrsysteme jetzt nicht nur nach Polen, sondern direkt in die Ukraine liefern, so wie es die Amerikaner getan haben. Und da war die Antwort, nein, wir können das nicht. Wir haben nicht die Kapazitäten, wir brauchen die zur Bündnisverteidigung für uns selber. Und wir haben den Polen jetzt in Aussicht gestellt, 3 solcher Systeme eben auch von uns zu bekommen. Da hat man das klar abgelehnt. Und jetzt auf einmal ist es zumindest möglich, eines dieser Systeme zu liefern. Und das deutet für mich eher darauf hin, dass der Kanzler, dass Olaf Scholz da immer noch sehr zurückhaltend ist. Aus vielleicht ja auch verständlichen Gründen. Aber dann zu argumentieren, wir machen keine Alleingänge, das erscheint mir dann doch wenig plausibel. Man darf auch nicht vergessen, auch der amerikanische Außenminister Blinken hat bei seinem Besuch beim G7-Treffen in Münster bereits gesagt, wir haben nichts dagegen, wenn die Deutschen auch Panzer liefern würden. Das ist vielleicht so ein wenig untergegangen, aber da griff eigentlich schon das Argument nicht mehr, man dürfe keine Alleingänge ohne die Amerikaner machen.
Das, was da in den USA rund um den Republikaner Kevin McCarthy passiert, das wird, finde ich, zu Recht inzwischen als eine Art Wahlkrimi beschrieben. Er sollte eigentlich ja Sprecher des US-Repräsentantenhauses werden, hatte auch die Mehrheit, eigentlich alles paletti, aber die Wahl wurde schon einmal vertagt und auch nach 11 Abstimmungsrunden insgesamt ist McCarthy nicht gewählt worden, obwohl selbst Donald Trump höchstpersönlich seine Anhänger dazu aufgerufen hat, ihn jetzt endlich mal zu wählen. Close the deal, hat Trump das genannt. Die Abstimmung wurde also wieder vertagt und heute um 18 Uhr unserer Zeit geht's dann weiter. Mal schauen, ob's dann vielleicht klappt. Und mein Gast ist heute die Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld. Mein Eindruck ist ja, abstimmen, bis es vielleicht dann irgendwie mal klappen könnte. Da frage ich mich schon, wie sinnvoll das ist. Hat dann nicht mehr so viel damit zu tun, dass ein Kandidat demokratischen Rückhalt hat? Oder wie geht's Ihnen da?
Das hat vor allem nichts mehr damit zu tun, dass man am Ende einen Speaker of the House hat, was ja in den USA wirklich eine super wichtige Funktion ist, der diese Funktion auch erfüllen kann. Weil das, was wir jetzt sehen, eben diese 11 Wahlgänge, die ihn total demontiert haben, diese Unterwerfungsgeste gegen an Donald Trump. Und man darf ja nicht vergessen, wenn die ihn heute wählen, dann ist es genau ein Jahr her, dass es eben einen Sturm auf dieses Parlament gegeben hat. Also man sieht eben wirklich, wie erodiert die Funktionen in diesem Parlament sind. Man sieht, wie eben Kevin McCarthy total schon demontiert ist, bevor er anfängt. Er ist und er wird erpressbar sein durch einzelne Mitglieder seiner Fraktion, die man eigentlich ja auch gar nicht mehr Fraktion nennen kann. Also man sieht da eben an diesem Beispiel, wie fragmentiert die amerikanische Politik ist, wie fragmentiert das Parlament ist, das Repräsentantenhaus, der Kongress, die ja nun wirklich beide eigentlich Institutionen sind, in denen Parteien noch eine Rolle spielen und Parteizugehörigkeit eine Rolle spielt, um eben Politik auch einigermaßen administrieren zu können. Und das zerfällt eben total in einzelne Befindlichkeiten, einzelne Persönlichkeiten. Und das wird eben auch nicht enden, wenn er dann heute im 12., 13. oder 14. Wahlgang gewählt werden würde. Also das ist eben schon ein Zeichen dafür, wie schwach die Institutionen, die demokratischen Institutionen in den USA geworden sind. Und wenn man nur Präsident Biden hat gestern am Rand einer Kabinettssitzung zu Reportern eben auch nochmal Stellung genommen zu diesem Vorgang und zu diesem Eklat ja eigentlich, zu diesem Dauereklat. Und dann, wenn der Präsident sagt, beten Sie zu Gott, dass das nie wieder passiert, eben der Sturm auf das Kapitol im vergangenen Jahr. Und man tritt wahrscheinlich ihm nicht zu nahe, wenn man vermutet, dass eben auch die Vorgänge jetzt eine Rolle spielen, dann zeigt das eben auch, wie schwach die Institutionen sind und wie gering das Selbstvertrauen ist.
Und mir wurde gerade aufs Ohr geflüstert, vor 2 Jahren der Sturm aufs Kapitol. Aber ich bin da auch immer verwirrt. Also 2021, wir sind ja schon 2023.
Absolut, wir sind schon weiter.
Die Zeit, in der man auch immer das Jahr, also mir geht's so, das Jahr verwechselt. Jetzt ist es ja so, Sie haben Trump angesprochen und Sie haben auch Biden angesprochen. Es wird ja jetzt schon auch so interpretiert, dass diese Abgeordneten, die jetzt nicht für McCarthy stimmen, eigentlich Trump-Anhänger sind, aber offensichtlich ja auch nicht mehr auf das Wort Trumps hören. Das könnte aber im Umkehrschluss auch eine große Chance für Joe Biden sein, da wieder seine Macht zurückzuerlangen sozusagen und wirklich auch als, ja, er wurde ja nicht immer als mächtiger Präsident gesehen sozusagen, das auch wirklich weiter zu stärken.
Na ja, gut, die Mehrheit werden die Demokraten nicht bekommen und das hätte man ja im Grunde schon lösen können. Das ist ja eher der Verdacht, dass Kevin McCarthy eigentlich zu liberal ist für die republikanische Partei. Also das wird das Leben der Demokraten in Zukunft auch nicht leichter machen, wenn da eben jemand Speaker of the House würde, der keinerlei Verhandlungsmandat seiner eigenen Leute hat.
In Halberstadt in Sachsen-Anhalt gibt es ein Literaturmuseum, von dem hatte ich bis jetzt zugegebenermaßen noch nicht gehört, das sogenannte Gleimhaus-Museum der deutschen Aufklärung. Und dieses Museum, das kürt jedes Jahr die sogenannte Dummheit des Jahres. Letztes Jahr ist der Sturm auf das Kapitol zur Dummheit des Jahres gekürt worden, also 2021. Man kann aber jetzt noch bis zum 29. Januar eine Idee einreichen für das Jahr 2022 mit einer knappen Erklärung. Ursula Weidenfeld ist mein Gast hier heute Mittag, Wirtschaftsjournalistin. Frau Weidenfeld, welches Ereignis oder welche Aktion würden Sie denn als Dummheit des Jahres 2022 küren?
Die Gasumlage.
Warum?
Ich finde, das war ja so eine, diese Geschichte, dass nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine relativ schnell klar war, diese Energiepreise werden so hoch sein und so stark steigen, dass viele nicht bezahlen können. Und dann die Idee aus dem Wirtschaftsministerium zu sagen, wir suchen einen Weg, wie wir den Leuten helfen können auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber nicht den Bundeshaushalt dafür in Anspruch nehmen müssen. Das war wirklich dumm, weil das ja ein Risiko ist, das alle unverschuldet getroffen hat. Also man kann nicht praktisch diejenigen in Haftung nehmen, denen am Ende auch geholfen werden soll. Also insofern fand ich, das war eine dumme Idee. Und die gute Nachricht daran war eben, dass diese dumme Idee ja dann auch relativ schnell wieder einkassiert worden ist. Und man eben auch gesagt hat, das war jetzt nicht gerade das beste Vorhaben, was wir hatten.
Ja, ich erinnere mich an einen bedröppelten Robert Habeck, der da einlenken musste, zurückrudern musste, der es aber auch gemacht hat. Das muss man schon auch, finde ich, zugute halten.
Ich finde auch, das ist der zweite Teil ist nicht dumm, nämlich zu sagen, man lernt aus seinen Fehlern und macht es dann besser.
Wir haben vor der Sendung mal in der Redaktion rumgefragt, was die Dummheit des Jahres für die Kolleginnen und Kollegen so ist. Und ich habe da drei Vorschläge mal für Sie auf Zettel geschrieben. Die sind jetzt hier umgekehrt vor Ihnen, damit Sie zu Hause auch wissen, wie es hier im Studio ein bisschen aussieht. Und Frau Weidenfeld, Sie dürfen jetzt mal einen aus diesen Vorschlägen ziehen.
Also ich nehme den mittleren dieser drei Zettel, die vor mir liegen. Die haben auch alle ein Kreuzchen auf der Rückseite. Und da steht das Foto der deutschen Nationalelf mit zugehaltenem Mund bei der WM als Vorschlag für eine Dummheit.
Und wenn Sie da jetzt draufschauen, also ich erinnere auch daran, das war eben nach dieser Diskussion rund um diese Regenbogenbinde der FIFA, die die deutsche Nationalelf ja eigentlich tragen wollte, das dann doch nicht gemacht hat, weil die FIFA gesagt hat, ihr dürft nicht. Dann haben sie stattdessen sich vor dem Spiel hingestellt und haben sich den Mund zugehalten, um eigentlich, glaube ich, zu signalisieren, wir dürfen hier Dinge nicht sagen. Aber da ja war ziemlich viel Häme zu hören. Und es stellt sich ja so ein bisschen die Frage, wie dumm war das denn wirklich, wenn wir es jetzt mal sagen? Und ich würde Sie bitten, das mal zu bewerten auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist dann das überaus Doofe. Wie doof war das?
Ich fand es vor allem hilflos. Ich fand es nicht dumm. Ich glaube, das hat eben gezeigt, wie wahnsinnig ratlos diese Sportler waren, eben sich auf einmal in einem politischen Feld wiederzufinden, in dem sie weder zu Hause sind, noch in dem sie was wirklich dann auch zu suchen hatten. Deshalb würde ich sagen, 5. Es ist nicht wirklich dumm gewesen, aber schlau war es ganz sicher auch nicht.
Dann dürfen Sie gerne noch einen Zettel ziehen.
Dann nehme ich den nächsten Zettel, auf dem steht, sich bestechen lassen, obwohl man im EU-Parlament sitzt. Das ist nun wirklich überhaupt nicht dumm, das ist kriminell. Also 0 auf der Skala der Dummheit und 10 auf dem, kann man als Parlamentarier, darf man sich korrumpieren lassen, ganz sicher nicht. Dafür gehört man verurteilt, wenn es so passiert ist. Wir haben ja immer noch die Unschuldsvermutung und wissen nicht, ob es wirklich so ist.
Und es geht da natürlich um die griechische Politikerin Eva Kaili und ihr Umfeld, die da tatsächlich beschuldigt werden, ja in hohem Maße korrumpiert zu haben. Jetzt frage ich mich, ich kann ja noch ein paar andere Sachen nennen.
Ich habe ja noch einen Zettel, soll ich den auch noch mal umdrehen?
Ganz fix. Auch noch, gerne.
Der Moskau-Besuch von Gerd Schröder, um Putin umzustimmen. Tja, das war auch, würde für mich auch in die Kategorie Hilflosigkeit und Anmaßung auch gehören. Weil Gerd Schröder hat nun wirklich keinerlei Mandat, um diese Gespräche zu führen gehabt.
Aber ich finde es interessant, weil Sie sich ja ein bisschen um diesen Begriff der Dummheit, Doofheit so rumdrücken. Also wenn ich so raushöre, wirkt es auf mich, als wenn der für Sie auch so eine Art Deckmantel sein kann, um so eine Verantwortung nicht nehmen zu müssen.
Naja, ich finde, Dummheit hat auch so was Zufälliges, nicht? Das ist was, das passiert einem, weil man wirklich zu blöd ist, um irgendwas zu verstehen, weil man in einer Situation falsch handelt. Das hat ja weniger was damit zu tun, ob man sich etwas anmaßt, für das man nicht gemacht ist, oder ob man sich Kompetenzen zuschreibt, die man nicht hat. Und deshalb tue ich mich überhaupt nicht schwer mit dem Begriff Dummheit. Mir fallen unfassbar viele Dummheiten ein. Aber eben die Frage, ist das, was wir jetzt hier so diskutieren, ist es dumm oder hat es eben einfach mit falschen Einschätzungen von Situationen zu tun, wo Menschen gar nicht dumm sind, sondern wo sie einfach ratlos sind. Das, glaube ich, muss man dann eben schon auch zugestehen können.
Und was ist denn, wenn Sie zurückschauen aufs Jahr 2022, bei Ihnen persönlich vielleicht, haben Sie eine persönliche Dummheit begangen?
Total. Also meine absolut schlimmste Dummheit des Jahres war, dass ich irgendwie ein Elektroauto mir zugelegt habe, weil ich dachte, sei schlau, sei endlich mal umweltbewusst, sei mal wirklich korrekt und habe eben nicht überlegt, wozu brauchst du eigentlich ein Auto? Und ich brauche ein Auto, um zu meinen alten Eltern zu fahren, die wirklich weit weg auf dem Land wohnen. Und dann guckt man mit diesem Elektroauto los und stellt nach 300 Kilometern fest, das war's jetzt und dann braucht man eine Ewigkeit, bis es wieder geladen ist. Das war wirklich richtig dumm. Das war wirklich dumm im Sinne von dumm, weil ich eben wirklich mich habe so auf diesen Hype eingelassen und gedacht habe, du willst ja auch gar nicht mein Verbrennerauto haben. Und das Ende vom Lied war nämlich, dass ich eigentlich gar kein Auto mehr brauchte, weil das Auto, was ich hatte, fuhr nicht die Strecken, die ich brauchte. Ich bin dann unfassbar viel mit der Bahn gefahren. Also ich habe irgendwelche unglaublichen Statusgewinne als Bahnkunde bekommen.
Den Bahnkomfort, Platin-Status, von dem alle träumen.
Musste meine Geschwister in Geiselhaft nehmen, die mich dann ständig an irgendwelchen abgelegenen Bahnhöfen abholen mussten. Also das war wirklich richtig dumm und das würde meine ganze Familie unterschreiben.
Aber wer weiß, vielleicht verändert sich ja Ihre Dummheit auch zukünftig in Klugheit, wenn die Energiewende ein bisschen weiter vorangeschritten ist. Also man kann ja nie sagen, das war jetzt per se immer so.
Genau, irgendwann werde ich sagen, ich war einfach so ein Pionier, die gedacht hat, das funktioniert jetzt auch auf langen Strecken. Und die Reichweitenangst der Deutschen ist wirklich verrückt und dumm. Sie ist nicht verrückt und dumm. Also jedenfalls für meine Bedürfnisse war das, hätte ich die mal haben sollen.
In Deutschland sind mehr Menschen in Arbeit als noch vor einem Jahr. Das zeigen die Arbeitsmarktzahlen, die vor kurzem rausgekommen sind. Im Jahresdurchschnitt haben 2,4 Millionen Menschen einen Job gesucht. Die Arbeitslosenquote ist damit um 0,4 Prozentpunkte auf 5,3% gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Da möchte ich draufschauen mit Ursula Weidenfeld, der Wirtschaftsjournalistin. Und Frau Weidenfeld, Sie haben diese Zahlen auch verschiedentlich recherchiert, haben als Wirtschaftsjournalistin natürlich auch einen eigenen Blick darauf, schreiben auch darüber. Sie finden, das haben Sie mir im Vorfeld verraten, dass die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden zwar höher ist, dass aber die Produktivität gesunken ist. Woran liegt es aus Ihrer Sicht?
Ja, das ist eine ganz große Frage, warum das ist, nicht? Also wir haben ja noch andere Zahlen eben. Es hat noch nie so viele Erwerbstätige gegeben wie jetzt in Deutschland. Also noch nie so viele Leute haben gearbeitet. Die arbeiten auch alle relativ viel. Die Arbeitslosigkeit sinkt. Es gibt einen irrsinnigen Facharbeitermangel. Und dann hat man aber gleichzeitig ein echt bescheidenes Wachstum von 1,8% vielleicht im Jahresverlauf. Und dann liegt ja nahe anzunehmen, dass immer mehr Leute immer unproduktiver arbeiten. Also dass sie nicht so viel tun, wie sie vielleicht vorher getan haben oder wie sie tun könnten. Und in der Tat ist es so. Also es ist so, dass die Produktivität sinkt. Und das darf eigentlich nicht passieren, wenn man eben gleichzeitig Facharbeitermangel hat. Also eigentlich würde man ja annehmen, jetzt investieren alle Unternehmen wie verrückt in effiziente Technologien, damit man eben für die Arbeit, für die man vorher 10 Leute gebraucht hat, nur noch 7 braucht, weil man ja eben diese Leute nicht mehr kriegt, die man braucht. So ist es aber nicht. Also die Unternehmen investieren nicht, die Leute arbeiten unproduktiver, sie arbeiten offenbar viel. Möglicherweise spielt auch Homeoffice eine Rolle, dass man eben da doch nicht so viel produktiv ist, wie man immer annimmt. Jedenfalls sind 50% der Unternehmen der Ansicht, dass das auch ein Thema der Produktivität ist. Also es gibt ganz viele Punkte, die darauf hinweisen, warum die Produktivität nicht mehr steigt und warum sie eben in den letzten Quartalen gesunken ist. Und das ist eine richtig schlechte Nachricht für ein Land, in dem Arbeitskräfte knapper werden, in dem die Anforderungen an personenbezogene Dienstleistungen, also Pflege, Leute, die sich um, die vielleicht für einen einkaufen gehen, wenn man alt ist und eben das nicht mehr gut kann und so. Also wo diese Anforderungen steigen, weil da gibt's ja relativ wenig Produktivitätspotenzial in diesem Bereich. Das ist eine wirklich schlechte Nachricht. Und ich finde halt eben, damit müsste man sich viel, viel intensiver beschäftigen. Und ich tue das auch. Und ich glaube, auch die Bundesregierung müsste das tun. Der Arbeitsminister hat jetzt eben diese Kurzarbeitsregelung nochmal verlängert bis zum Frühjahr, wonach man eben sehr große Zuschüsse bekommt, wenn man die Leute an Bord behält, die man hat. Ich würde sagen, das ist in der derzeitigen Situation total falsch, weil man eben einfach mehr Dynamik braucht. Man braucht Leute, die sagen, auf dieser Arbeitsstelle langweile ich mich. Ich sehe, dass da nicht investiert wird, dass da zu wenig passiert und deshalb gehe ich woanders hin. Das passiert im Moment nicht.
Obwohl ich schon den Eindruck habe, dass sich ja Arbeitgeber auch umgucken und schon auch Dinge anbieten. Also es gibt Unternehmen, da kann man flexibel arbeiten. Sie haben das Homeoffice schon genannt. Das ist natürlich durch die Pandemie auch nochmal verschnellert worden. Es gibt Unternehmen, die experimentieren mit der 4-Tage-Woche. Da gibt es ja dann auch Studien, dass eben auch diese 4 Tage zu einer produktiveren Arbeit sogar führen als die 5 Tage, bei denen dann Menschen eher erschöpft sind, eher dann rumhängen, so sage ich es jetzt einfach mal. Das heißt, ich habe schon den Eindruck, da passiert was von Arbeitgeberseite.
Da passiert eine Menge im Einzelfall und es passiert eine Menge in den Unternehmen, die wirklich kreativ und innovativ sind. Aber die Zahl dieser Unternehmen nimmt ab. Und das, glaube ich, muss man sehen. Also jemand, der Angst hat, dass er in 3, 5 oder 10 Jahren keinen Betriebsnachfolger mehr findet, der kauft eben auch keine neue Maschine mehr und der macht vielleicht auch keine super kreativen Arbeitszeitmodelle mehr, sondern der fährt eben auf Verschleiß. Und eben dieses auf Verschleißfahren einer Volkswirtschaft ist wirklich dramatisch, genauso eben wie dieses sozusagen so eine Trägheitsprämie auszugeben für die Unternehmen und ihre Mitarbeiter, indem man halt eben diese komfortablen Kurzarbeitsregelungen, die in einer Krise ganz wichtig sind, um den sozialen Frieden zu bewahren, die aber eben einfach immer weiter zu perpetuieren, dass die Leute am Ende das Gefühl haben, Unternehmer, Arbeitgeber wie Arbeitnehmer, wenn es mir nicht danach ist, dann muss ich eben auch meine Stelle nicht wechseln.
In Hamburg gibt es eine Volksinitiative, die heißt Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung. Die hat ein Vorstandsmitglied vom Verein Deutsche Sprache ins Leben gerufen. Und in Hamburg ist es momentan so, dass seit 1995 zum Beispiel beide Geschlechter oder geschlechtsneutrale Formulierungen genannt werden sollen in der Verwaltungssprache. Und seit 2021 ist zum Beispiel auch der Genderstern zulässig. Die Initiatorin dieser Volksinitiative, die fühlt sich von der Hamburger Verwaltung von oben herab angegendert. Können Sie das nachvollziehen, Frau Weidenfeld?
Ich kann nachvollziehen, dass man darüber redet, ob das immer sinnvoll ist und ob das vernünftig ist. Ich kann nicht nachvollziehen, dass man daraus jetzt so ein Riesending macht. Also ich meine, dass sich Sprache verändert, das ist auch der Gesellschaft für deutsche Sprache bekannt. Also ganz tolles Beispiel ist ja das Fräulein, das eben immer seit den 50er, 60er Jahren in Stein gemeißelt in jedem Anschreiben für eine unverheiratete Frau stand. Das hat man in den 70er Jahren abgeschafft als Behördenansprache und ich finde das auch richtig, dass man das getan hat. Also Sprache verändert sich immer. Ich bin mir allerdings in diesem Fall, ja, würde ich jetzt auch sagen, eine Volksinitiative ist echt ein bisschen viel und auch overdone. Dafür ist die Demokratie nicht da. Aber der Fall, um den es geht, Sabine Mertens ist eben diese Frau, die da betroffen ist, die hat geschrieben, der Zeichner tut etwas. Und dann hat der Verlag daraus gemacht, die zeichnende Person. Und ich glaube, dass da eben schon, wenn man wirklich sprachsensibel ist, würde man sagen, da gibt es einen Unterschied. Ein Zeichner ist jemand, der möglicherweise gerade zeichnet, aber auch jemand, der gezeichnet hat. Eine zeichnende Person ist jemand, der da sitzt und oder die da sitzt und zeichnet. Also es beschreibt eben noch viel, viel stärker eine Handlung oder ein Bild von jemandem, der oder die gerade etwas tut. Insofern tut mir das dann eben schon immer ein bisschen weh, auch bei anderen, auch bei Studierenden oder bei Flüchtenden. Das ist etwas anderes als jemand, der geflüchtet ist oder als jemand, die studiert hat. Insofern finde ich das richtig, dass man darüber redet, dass man auch versucht, präzise, auch sprachlich präzise zu bleiben. Ich finde, die Frage, macht man da jetzt so ein politisches Ding draus, weil es ja sowieso so viele Leute schon beschäftigt und weil es natürlich auch populär ist, mal eine Volksabstimmung und es denen da oben jetzt zu zeigen, die einen von oben herab angendern, da würde ich jetzt sagen, ich wäre da nicht dabei, das ist mir zu viel.
Also Sie würden nicht unterschreiben. Es gibt ja immer wieder den Vorwurf, dass das Gendern dann doch etwas ist, was eine Gruppe von Akademikerinnen und Akademikern sehr wichtig ist und dass das eben auch dadurch was Ausschließendes haben kann, weil es eben ein Thema ist, das bestimmte Menschen beschäftigt und andere sagen, wir haben auch andere Probleme. Was sagen Sie denn zu diesem Argument?
Ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das ist tatsächlich, aber das betrifft nicht nur die Sprache und nicht nur das Gendern, sondern es betrifft ja auch Lebensstile. Die Frage, lebt man vegetarisch oder lebt man nicht vegetarisch? Fährt man ein Elektroauto oder tut man es nicht?
Und fühlt man sich dabei blöd?
Genau. Findet man, dass der Biber überall sein sollte oder nicht? Also es gibt so ein ganzes Set von Werten und dazu gehört die Gendersprache auch, die eben eine bestimmte Zugehörigkeit zu einer gebildeten, umweltbewussten, achtsamen Schicht definiert. Und wenn man da nicht dazugehört oder das nicht kann, dann wird man eben auch ausgeschlossen. Dann ist man nicht mit der, oder hat zumindest nicht ein gleichberechtigtes Sagen. Insofern, ja, das stimmt. Das hat etwas Exklusives. Ich glaube nur, dass es eben nicht exklusiv ist bei der Frage des Genderns, sondern dass es so einen ganzen Kranz von Werten, von Haltungen, von Lebensstilen betrifft, die eben für Segregation sorgen, wo sie eigentlich immer den Anspruch haben, inklusiv zu sein, also wirklich allen so einen barrierefreien Zugang zu auch politischen Entscheidungsprozessen, zu politischen Diskussionsprozessen zu geben.
Ursula Weidenfeld ist mein Gast oder war mein Gast, muss ich fast schon sagen, hier in dieser Sendung. Und zum Ende der Sendung möchte ich noch jemanden zu Wort kommen lassen, der heute 90. Geburtstag hat. Der bekannte Schweizer Kabarettist Emil Steinberger ist das. Und auf die Frage, was er für die Zukunft so plant, hat er das hier gesagt.
Ja, einfach, dass mein Leben noch etwas weitergeht. Ich muss jetzt langsam die Zukunft planen. Es reizt einem natürlich schon, irgendwas wieder auszuprobieren.
Und was planen Sie für Ihre Zukunft, Frau Weidenfeld? Was möchten Sie ausprobieren?
Also ich bin super froh, dass irgendwas zurückkommt, was ich mal hatte. Ich kriege nämlich mein erwachsenes Leben zurück. Meine Tochter ist mit der Ausbildung fertig. Und insofern bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass ich in den nächsten Monaten und vielleicht auch in den nächsten Jahren irgendwie wieder sehr erwachsen unterwegs sein werde.
Und was hat Sie davor nicht erwachsen sein lassen?
Ja, ich merke schon, Sie sind da noch nicht sozialisiert. Fahrdienste, Partyabholdienste, Essen kochen, morgens Frühstück machen. Das ist wahnsinnig wichtig für Schüler, dass sie morgens Frühstück bekommen, Schülerinnen auch. Also es gibt doch irgendwie sehr viel Struktur, die von Kindern definiert wird. Ich finde die auch toll, aber ich finde es jetzt auch toll, dass es irgendwie jetzt nochmal anders wird.
Das kann ich nachvollziehen. Vielen Dank, Frau Weidenfeld, für Ihren Besuch.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.